Stellt euch vor, ihr sauft Barbera Nebbiolo Dolcetto in rauen Mengen. Und einer kommt auf die Idee: Hey, lass doch den Podcast am nächsten Morgen aufnehmen. Da geht's uns bestimmt gut. Und Nebbiolo schmeckt um 10 in der Früh hervorragend. Ja, turns out, war nicht so eine tolle Idee. Marcel und ich sind schwer verkatert, aber wir ziehen durch. Es gibt jetzt richtig Nebbiolo ins Gesicht. Guten Morgen, Marcel.
Guten Morgen, Marius. Na,
Ach,
leidest du auch?
es geht. War schon besser. War wirklich schon besser. Aber wir frönen ja heute wieder unsere Inselbegabung und machen wieder Piemont, wer hätte's gedacht. Aber wenn man sich so die letzten Monate anschaut, kommt man nicht drum rum. Also, wir haben in den letzten Wochen und Monaten so viel in Piemont aufgegabelt, ausgegraben, dass wir euch ein Paket machen mussten, was letztlich aus drei verschiedenen Piemont-Weinen besteht. Und im Speziellen zwei ganz neue Geschichten wollen wir heute beleuchten. Und die kommen, wie viele Kilometer ist das auseinander? Das sind 200 Kilometer, oder?
So 1,5 Stunden.
Boah, also Piemont ist groß. Und diese extremen Unterschiede und Kleinklimata, die beleuchten wir jetzt. Hast du überhaupt schon Lust?
Ich habe ja keine Wahl, oder?
Nee, wir müssen es durchziehen. Das ist immer das, wenn man sich abends fürs Saufen entscheidet und dann am nächsten Tag arbeiten muss. Aber wir sind Profis. So gut,
Ja.
was haben wir heute, was haben wir da?
Also, ich habe einen Wein zu Hause vergessen, aber den kann ich trotzdem schnell beschreiben. Wir haben den Melascone, was ein Costa della Sesia Nebbiolo ist, von den Columbera und Garella Boys. Ein wunderschöner Wein, der wirklich viel Finesse hat. Ihr habt ja hoffentlich aufmerksam dieses Video mit Feline verfolgt, wo es um die Tannine ging. Und wer da aufgepasst hat, weiß, dass auf kieselhaltigen Böden, also wo man viel Silikat im Boden hat, die Tannine deutlich feiner werden und nicht so kraftvoll. Und genau diese Situation haben wir hier im Alto Piemonte. Wir haben nicht so hohen Kalkeintrag. Die Böden haben einen sauren pH-Wert. Und daher hat man den Nebbiolo hier quasi mit einer ganz anderen Anmutung. Das ist so ein bisschen die Idee, die man ja auch in Frankreich hat mit Lagenweinen. Nebbiolo ist eine Rebsorte, die kann ihre Lage wunderbar ins Glas transportieren. Und das war auch die Idee hinter diesem Paket, dass wir euch so ein bisschen mal zeigen, was außerhalb der Lange noch abgeht, ohne euch auch die Lange da vorzuenthalten, weil Castrum Rocche ist für mich momentan eine der Entdeckungen, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Der macht mit 24 schon Weine, das ist eigentlich unchristlich. Ich habe diese Woche hatte ich einen schönen Restaurantbesuch hier in Ulm im Restaurant Be Proud. Die wurde ja jetzt erst Female Chef of the Year, die liebe Alina, beim Rolling Pin und hat ihren ersten Stern bekommen. Und die haben wirklich auch eine saugeile Weinkarte. Und da konnte ich dann Lalou, Feline und Castrum Rocche nebeneinander probieren und muss schon sagen, das ist dreimal absolute Champions League, was Lange Nebbiolo angeht. Jetzt fangen wir aber an mit Tenuta Vercellino, den Costa della Sesia Nebbiolo. Kurz was zur Appellation Costa della Sesia. Das ist quasi die Großlage. Da kann man quasi auch Bramatera und Lessona drin machen. Und viel schlimmer noch, wenn man jetzt in Bramatera oder Lessona keinen Keller hat, dann muss man sogar Costa della Sesia draufschreiben, weil die Weine dürfen nur die Appellation tragen, wenn der Keller auch da ist. Also hast du vielleicht auch noch nicht gewusst, wenn
Ist
jetzt
mir auch neu.
ein Weingut aus Barbaresco einen Barolo machen möchte, geht es nicht. Die brauchen einen zweiten Keller in Barolo.
Das ist mir tatsächlich komplett neu, das habe ich noch nie gehört, aber das ist.
Ja, deshalb hat Gaia ja direkt in Barbaresco ein Weingut und dann, wenn man hochfährt Richtung La Mora, bei Novello haben die auch noch
Ich
mal
scheiß dich
geschoben.
zu mit meinem Geld. Sehr gut. Ja, probieren wir, oder? Costa della
Ja.
Sesia von Vercellino 2020, Nebbiolo.
Ist der erste Jahrgang von Marco. ist mir eigentlich auch so ein bisschen zugeflogen. Wenn ihr die Flasche mal umdreht, es gibt 1400 Flaschen für die ganze Welt. Das ist gar nicht so viel. 100% Nebbiolo in dem Fall, weil er in diesem ersten Jahr eben nur mit dem Hausweinberg gearbeitet hat. Zwischenzeitlich ist noch eine schöne Parzelle in Lesona dazugekommen mit alten Reben. Auch hier rund ums Haus sind die Reben im Schnitt über 50 Jahre alt. Richtig schöne Kloppers und schmecken wir mal rein.
Ich hab schon. Also zum allerersten natürlich tut's scheiße weh, jetzt Wein zu probieren. Aber wenn das mit so einer feinen Klinge kommt, kann ich mich damit anfreunden. Also das ist ja überhaupt nicht so überextrahiert auch. Ich mag wirklich diesen feinen Ansatz. Das ist diese fein zisselierte Säure, die da durchfährt. Das ist hochelegant. Mich überrascht das, weil man Nebbiolo, wir kennen Nebbiolo auch aus richtig mit Power in die Fresse. Und das kommt richtig auf die elegante Schiene. Ich mag das.
Die Weine haben ja oft so ein bisschen Reduktion. Mhm. Das habe ich hier jetzt irgendwie überhaupt nicht. Also 20 ist schon auch ein üppiges Jahr. Der Wein hat 13,5 Alkohol. Also man geht hier auf Reife. Liegt daran, dass der bei Mario Fontana gelernt hat und auch von dem beraten wird. Cap Submergio, also eine lange Maischestandzeit mit untergetauchter Maische. Mhm. Und wir sprechen da von 40 Tagen. Einfach um dem Wein auch die Möglichkeit zu geben, diese ganze Frucht aus den Schalenhäuten zu extrahieren. Warum kostet das jetzt eigentlich schon wie ein Bramaterra oder ein Lesona? Das liegt einfach daran, dass der auch dort Weinberge hat und halt mit den alten Reben auch die Qualität macht. Im Alto Piemonte ist ja viel verloren gegangen. Ursprünglich war alles so Bocca, Gattinara, Gemme. Das waren über 30.000 Hektar. Heute sind es keine 300 mehr.
Krass.
Und der Hügel, wo er ist, das ist einer von den Grand Cru-Hügeln. Da spielt auch dieses Etikett drauf ab, weil die 1928 eine Goldmedaille in Paris gewonnen haben bei der Weltausstellung. Mhm.
Und, das ist ganz lustig, weil ich habe ja... jetzt in Rinteln dieses Piemont-Tasting gemacht und auch da dazu ein bisschen Informationen gesammelt. Und Capellano hat ja für seinen Chinato auch auf der Weltausstellung in Paris eine Bronzemedaille abgeholt. 1900 war das. Damals aber aus medizinischen Gründen. Es wurde ja gegen Malaria gesoffen. Und offensichtlich auch einigermaßen wirksam. Okay, wir driften ab. Zurück zum Nebbiolo.
Damals war das noch was wert, ne?
Ja.
Heute sieht es ein bisschen anders aus.
Goldmedaillen sind heute doch viel wert, oder? So eine Mundus Vini, DLG, Goldmedaille.
Ich glaube, da kriegst du den Sticker schon, wenn du es einfach nur einschickst. Sie haben erfolgreich teilgenommen. Also, sehr schön, zarter Wein. Was mir auffällt, und das liegt ein bisschen daran, dass er hier angefangen hat, mit einem gebrauchten Holzfass. Mhm. Diesen Charakter habe ich so ein bisschen. Also der Wein ist nicht komplett da drin ausgebaut, aber halt 225 Liter. Und ich finde, das merkt man schon ein bisschen, aber trotzdem mit Finesse.
Es hat schon so einen leichten oxidativen Approach, oder? Also das ist die Nase ist viel offener und sie ist ein bisschen auch so dunkler dadurch.
Die Jungs von Colombera und Garella arbeiten mit weniger Schwefel, ne? Und immer in einem reduktiven State, einfach um den Wein zu beschützen. Mhm. Ne? Da wird dann auch nicht gerackt oder sowas. Hier gab es zwei Rackings. Da kannst du einen Wein halt auch wirklich abfacken. Mhm. Es sei denn, du nimmst ein bisschen mehr Schwefel, was hier auch passiert ist. Also wir reden von 50, 60 Milligramm.
Ne? Okay.
Ist immer noch nichts, aber es ist schon ein bisschen konservativer. Mir haben die Weine aber gerade wegen der Finesse und das ist so einzigartig. Das steht so für sich, glockenklar und tief.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Also natürlich ist da jetzt nicht so der Bezug für mich da, der persönliche, wie jetzt bei den beiden Buben. Aber die Konzentration, Dichte und trotzdem im Mund dann diese Finesse und Leichtigkeit. Das ist schon, ich finde auch, das kriegt man im Piemont selber dann immer meistens wirklich üppiger und dichter. Aber das ist eine ganz, ganz spannende Abwechslung. Und gut, wenn man bedenkt, dass das anderthalb Autostunden dazwischen liegen, macht das absolut Sinn. Geile Entdeckung, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut.
Ja, den muss man im Auge behalten. Also auch wie er im Weinberg arbeitet, es wird nicht gegipfelt, also keine Triebspitzen geschnitten, viel Laubwand behalten. Der ist vielleicht noch ein bisschen wackelig so für die letzten 10%, wo es dann an Weltklasse geht. Aber beim ersten Jahrgang darf das auch mal sein.
Alter, Respekt dafür. Ich wirkt auf jeden Fall schon deutlich gesättelter, aber dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu dem, was du auch als Weltklasse bezeichnen würdest, wenn wir von der Appellation sprechen. Und jetzt gehen wir Richtung Lange.
Du weißt ja, die Idee von dem Paket war auch, das ist von allen drei Weinen jeweils der erste Jahrgang.
Aber das ist halt schon, das jetzt, dann wird es jetzt richtig beängstigend, wenn das der erste Jahrgang ist. Ne? Das ist
ja,
Gaston Rocke.
Zum Isako.
Leck mich am Arsch, also da muss man schon den Hut davor ziehen. Wir hatten ja das Glück, dass wir den Wein gestern schon, na gut, wir haben nicht probiert, wir haben gesoffen. Probieren tun wir jetzt, aber wir wissen, was auf uns zukommt. Und ganz ehrlich, wenn so der erste Jahrgang von dem Wein schmeckt.
Der hat mit 14 angefangen, also so 13, 14, im Weinberg zu arbeiten mit seinem Opa. Hat dann zwei ganze Sommer und Herbste mit, also neben der Schule, ist ja auch schulpflichtig in Italien, hat da aber zwei ganze Saisons mit Lorenzo Accomasso zum Beispiel schon gemacht. Dann war der liebe Mann bei Treddy Berry, bei Nicola Uberto, bei dem geilen Javi. Und wir sind in Torrelione, also wir schauen von da direkt auf den Rocco dell'Annunziata. Die Nachbarparzelle ist zum Beispiel der Annunziata von Bartolo Mascarella.
Alter,
yay.
Das schiebt auch nochmal ganz anders als gestern. Der hat gestern schon geschoben. Boah, was für ein Druck. Es hat, und es bremst an keiner Stelle. Weißt du, was ich meine?
Das aber trotzdem hat es Tannin Power. Mhm. Hier jetzt 14 Tage meiste Standzeit. Also nicht zu viel extrahiert. Einfach für die Drinkability. Überleg mal, der war 22, als er den Wein gemacht hat.
Was hast du mit 22 so gemacht?
Viel masturbiert.
Viel masturbiert, Sachen angezündet, straffällig geworden. Was man halt so in Deutschland macht auf dem Land, ne?
Nee, eigentlich habe ich da meine zweite Ausbildung beendet gehabt und mit 22 habe ich dich eingestellt.
Nee, mit 22 bin ich nach Stuttgart.
Nein, ich war 22, als ich dich eingestellt habe.
Ach so, das, wow, nee, was?
Ja.
Stimmt, ich war 17. 5 Jahre nur.
2011 war ich 22.
Ja, und 2011 war ich 17, Alter, das ist beängstigend. Crazy shit. Nee, aber mit 22 bin ich damals nach Stuttgart, stimmt. Aber ganz ehrlich, ich hatte damals sowas von wenig Ahnung von Wein, dass ich sicherlich keinen Wein in der Qualität hätte machen können. Das ist frech.
Ja, du, wenn du 10 Jahre... Und für ihn entsteht der Wein halt auch im Weinberg, ne? Also auch hier selbe Thematik, es wird nicht gegipfelt, den Boden so wenig wie möglich aufmachen, nur am Anfang der Saison viel Laubwand lassen, um den Wein auch dann nachher vor Hitzeschäden und sowas zu beschützen. Mhm. In der Vinifikation relativ einfach, 14 Tage Maischestandzeit, dann wird gepresst und anschließend nur im Stahltank ausgebaut. Ne? Das war nicht im Botti oder so. Gestern hat er mir ein Foto geschickt. Jetzt
gar kein Finish oder sonst was, einfach nur? Nee. Wow, okay.
Ja, aber du weißt das auch, der Lange von Canonica ist auch nur im Stahltank.
Das ist interessant, weil man denkt ja bei sowas oft gar nicht an Piemont. Man denkt ja immer, okay, entweder es gibt nur die zwei Optionen, wenn man jetzt mal so oberflächlich rangeht. Entweder du gehst zu den Barrique-Jungs oder du gehst zu den Botti-Jungs. Aber dass man diese Rebsorte halt eben auch so sauber und reinfruchtig ausbauen kann, da denkt man ja erstmal gar nicht dran. Das ist ja erstmal so kontraintuitiv, finde ich. Aber wenn man den Wein dann jetzt probiert, dann merkt man mal, was diese Rebsorte auch so also wie die schmecken kann. Weißt du, was ich meine? Wie sie, also,
dieses Pure.
Dieses Pure, genau, danke, du hast es perfekt gesagt. Und das finde ich faszinierend. Ich hätte es ehrlich gesagt, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber ich finde es total interessant.
Ja, aber das sollte man vielleicht auch wissen, dass so 70-80% der Lange Nebbiolo werden entweder im Stahl oder im Beton ausgebaut. Mhm. Es gibt noch ein paar so Verrückte, die machen dann Barrik.
Aber das braucht kein Mensch. Du nennst das verrückt, ich nenne das frech.
Wir hatten gestern Abend hier dieses Elio Santri Tasting und da haben wir ja auch, ich sag mal sowas freundlich.
Wir müssen keine Namen nennen, oder?
Nee, aber so aus dem Camp Barolo Boys gab es einen Wein, der richtig abgeräumt hat, auch bei unserem Freund Galoni. Mhm. 98 Punkte. Und das ist einfach so mint. Ich weiß nicht, ich kann da damit nichts anfangen.
Ich finde, das war auch so die Quintessenz von gestern. Wir hatten ja noch einen anderen Vertreter, der sitzt immer so zwischen den Stühlen und auch der hat sein Barolo im kleinen Holz ausgebaut, aber da war das ein schöner Wein. Also da kann man es ja jetzt sagen, das bei Vietti, das war ganz anständig so, aber das andere, das hat mich in richtig getriggert.
In 2016 hat der eben kein Barrik verwendet für den Wein.
Ach so, aber normalerweise?
Das war der erste Jahrgang, wo es nicht gemacht hat.
Ja, okay, gut, dann erklärt sich das wieder von alleine.
Hat auch 98 Punkte von Galoni bekommen. Wobei auch der Wein irgendwie so was Laktisches hatte, mhm. Aber wirklich, das war für mich ein schönes Erlebnis.
Und da muss man noch dazu sagen, wir haben ja gestern alle Spielarten an Ausbau Barolo wirklich verkostet, auch ganz spannend. Ich glaube, das war mit der spannendste Wein, ob man jetzt aus den Besten bezeichnen muss, darum geht es gar nicht, aber es ist, wo kriegt man denn Barolo aus Pernod in dem speziellen Fall her, der einfach komplett nur im Beton ausgebaut wurde, wie Elio Santro eben sein, wie heißt der nochmal?
Chiman.
Der Chiman, genau, seinen Wein macht. Und wie anders das reift. Wir haben ja 19 und 13 probiert und wir haben auch 13 klassisch Barolo probiert, Reserve aus der Magnum. Das ist schon ein kompletter Unterschied und ich finde das spannend dahingehend, dass man halt einfach auch lernt, was so ein unterschiedlicher Ausbau mit den Weinen anstellt.
Ja, das ist ja auch zum Beispiel die Magie bei dem Rhythmico von Fellin.
Kürzer Ausbau. Den ich übrigens mit einer der stärksten Nebbiolos finde, die ich seit langem probiert habe, weil das so, das trägt nochmal eine ganz andere Emotion rüber, finde ich, beim Trinken.
Du weißt, der war im Glasballon in der Damijan.
Das ist irre.
Also ich glaube, in dem Gebiet, man kann schon sagen, die größten Weine kommen immer noch aus dem Botti. Mhm. Aber wenn ich sowas dann probiere, dann freut es mich, dass ein paar Winzer da noch Sachen ausprobieren und da vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, das ist so eine traditionelle, konservative Region, das wird immer ein Experiment bleiben. Also es wird sicher, also, wenn man dran denkt, das sind Leute in
Erbenmoor. Eigentlich hat ja erst die Moderne diese Weine wieder aufs Parkett gebracht. Also ja. Deshalb muss man da auch immer Tribut zollen für das, was Altare, Chiara, Boschis,
Fuerzio, Grasso.
Ja, wobei Fuerzio, das macht heute überhaupt keinen Sinn mehr. Also, sorry. Ja. Der hat dieses Jahr wieder im August gelesen, Nebbiolo.
Und bei was für einer Dichtpflanzung? Das hat ja mit die.
Ja, Dichtpflanzung und dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Traube pro Stock.
Maximal konzentriert.
Also, er sagt ja 300-400 Gramm pro Pflanze. Ich sag mal, wenn der Weinberg in Balance ist, dann sind da 3-4 Kilo kein Problem pro Pflanze. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwie 8 Wochen vor allen anderen liest. Das macht keinen Sinn.
Wobei du auch richtigerweise sagst, Tributzollen ist da wirklich angebracht, weil das waren halt auch die Jungs, die Scheiße gefressen haben, wenn es darum geht mit Enterbung. Da gab's ja, das war ja Hass im Piemont zwischen Modernisten oder Barolo-Boys und Traditionalisten. Und dafür, dass das jetzt dann... juckt ja heute eigentlich keinen mehr, wenn wir ehrlich sind. Also klar, ein paar Alte werden wahrscheinlich immer noch sagen, diese Wichser. Aber man kann jetzt schon mittlerweile im Piemont ein bisschen experimentieren und dann kommen halt auch Geschichten raus, die extrem spannend sind und einfach eine andere Diversität nochmal reinbringen und die Rebsorte vor allem auch in einem anderen Spotlight zeigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. fällt dir nichts mehr ein, ne?
Nein, ich bin sprachlos. Ja. Ist für mich schon nicht unbedingt eine Gretchenfrage, weil ich glaube, viele von denen, die damals da angefangen haben mit Barrix und so, die werden ja heute auch feststellen, dass die Weine einfach scheiße reifen. Ich hatte jetzt auch wieder so einen Wein, der in 2010 und 2013 da 100 Punkte hatte von Galoni. Irgendwie, ich wollte ihm halt auch so eine Chance geben, mach die Scheiße auf, und es berührt mich halt null. Und es schmeckt nicht geil, weil die Frucht ist dann verwelkt, das Holz steht und dann sind die Weine so spröde und unsexy. Weiß nicht, kein wenig mit anfangen.
Ich hatte jetzt auch kürzlich zwei ältere Jahrgänge von einem Wein, der ganz berühmt dafür ist, dass er im neuen Kleinholz ist, 2006 und 2010. Das ist objektiv betrachtet ein netter Wein, aber ich finde, das verwässert das, was Nebbiolo eigentlich ist, so maximal und wird so spröde dadurch. Also die ganze Frische fehlt. Und das ist wirklich, das ist teuer, das ist hoch bewertet gewesen und am Ende halt wirklich... Wenn ihr einen modernen Nebbiolo mögt, go for it. Aber ich finde, es ist wie wenn man Riesling ins neue Holz packt. Nee, das sind einfach Sachen, die sind anders gedacht.
Das ist wie wenn dir jemand sagt, ich bringe heute zum Abendessen einen René Engel mit. Einen Grand Esche so. Und du freust dich wie so ein Kleinkind, dass danach ein René Angel Grand Esche so auf dem Tisch steht. Und dann kommt er mit Deugenie an. Und das ist einfach nur Holzsaft, das hat mit René Angel gar nichts zu tun. Und du bist so richtig... Und so ist halt auch, wenn jemand sagt, oh, ich bringe einen geilen Nebbiolo mit, und dann kommt so Holzsaft. Das macht man einfach nicht.
Ich glaube, niemand außerhalb von Piemont sind so Traditionalisten-Faschos wie wir zwei. Aber hey, who cares? Hey, wie viel Nebbiolo haben wir gesoffen? Wir dürfen das sagen. Klar. Wir dürfen das sagen. Ich glaube, das Thema haben wir mehr oder weniger studiert. Und von daher sei uns das vergönnt. Wie gesagt, soll jeder machen, was er möchte. Ich trinke traditionell.
Okay, und wenn du mal nicht trinkst, was gibt's gerade so Neues?
Ja, die Frage ist ja schon ein Widerspruch in sich. Wenn du fragst, wenn ich mal nicht trinke oder nicht probiere oder sonst was, das ist ja nur hinterher. Aber lass mich mal überlegen, das ist eine gute Frage. Was hat mich denn zuletzt... richtig fasziniert. Was ich richtig faszinierend fand, war zum Beispiel, ich habe ja neulich mal unseren Freund in Württemberg, den Jochen Beurer, besucht und hatte, weil ich ja so ein großer Hans-Günther Schwarz-Fan bin, hatte ich 99er Riesling Kabinett Trocken dabei, und dann haben wir das probiert und war gut, war nett, war ein netter Wein, maximal Schwefel, alles cool, alles in Ordnung, war lustig, aber er hat dann 99 Spätlese Trocken von sich ausgepackt und das war für mich der deutlich bessere Wein. Und da war ich dann wieder fasziniert, wie Reputation und Wirklichkeit oftmals auseinanderdriften, beziehungsweise es immer wieder Sachen gibt, und das hat das meines Erachtens gezeigt, die man einfach so nicht denkt, nicht auf dem Schirm hat, und dann, wie du gerade schön gesagt hast und uns ein Freund Libelli zitiert hast, der Beweis ist in der Glas. So, und das zählt.
Ich hatte ja den beiden dann am nächsten Tag noch, der hat den mitgebracht zu dieser Messe da in Stuttgart. War wirklich schön. Also.
Das ist für einen 24 Jahre alten Wein. Wie sieht's bei dir aus? Was gibt's Neues?
Boah, wir haben ganz schön viel, was jetzt im Anrollen ist. Ne? Ich freue mich tierisch auf die Weine von Pedro Balda. Wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, war unsere Party in Berlin schon. Ihr habt was verpasst. Opfer.
Selbe Schuld.
Und die, wo gekommen sind, geil, dass ihr da wart.
Das kann richtig scheiße ausgehen. Jetzt stell dir mal vor, da passiert was richtig Dummes. Irgendjemand zündet irgendwas an und das Fotografist, da geht's nicht.
Letztes Jahr haben sie Vasen geklaut und sonst was im Ritz-Carlton. Also jetzt hoffen wir mal, dass sie dieses Jahr brav bleiben.
Nee, das wird cool, das wird entspannt. Wir reißen uns zusammen. Einigermaßen.
Ja. Dann kommt was Neues aus Montalcino. Richtig geiler Typ, der da mit seiner Freundin 2 Hektar bewirtschaftet in den höchsten Lagen von Montalcino. Es wird was aus dem Chianti Classico kommen.
Toskana dieses Mal ein bisschen, ist auch schön.
Boah, ich liebe ja Sangiovese, aber da ist wirklich schwierig, was zu finden, wo so richtig fetzt. Aber da haben wir jetzt 2 Sachen. Einer auch erster Jahrgang. Der kommt nur mit dem Rosso raus, aber das Ding ist irre. Auch so ein bisschen Domaine Leroy-Style, alles gewickelt, biodynamisch, sexy. Und ja, was kommt noch? Du weißt, dass im Januar der Barolo von Felin kommt, oder?
Ich glaube, das wird Grenzen sprengen, wenn das auf den Markt kommt. Das wird so... Die spinnen ja eh schon, wenn was von Felin kommt, die Leute. Und dann ist es halt der Wein, auf den jetzt alle warten und den wir ja schon auch probiert haben und immer mal wieder...
Wir haben ja auch auf unserer Party gab.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir wissen ja, was kommt. Und das ist ja nicht so, dass da jetzt, es ist ja fast schon ikonisch, wie oft man die Flasche von Felin gesehen hat, wo lange Nebbiolo durchgestrichen war und Preda drüber stand mit Kulli. Und die haben wir auch schon ein paar Mal auf Tastings dabei gehabt. Also die Leute wissen, der Wein existiert. Und ich glaube, wenn der auf den Markt kommt, dann drehen sie alle am Rad. Vollkommen zurecht aber.
Vor allem, das ist ja jetzt Domänenfrucht, ne? Der Lange Nebbiolo ist aus Zukauf. Sie macht da zwar Biodynamie, aber da wird gegipfelt und ja. Ist schon nochmal was anderes, weil jetzt sind wir dann wirklich beim Barolo und bei ihrem Schätzchen, bei diesem einen Hektar. Ja, was kommt sonst noch Neues?
Spanien.
Spanien, Pedro Balda aus dem Rioja. Ich bin ja im Sommer da hingeflogen. Ich habe 4 Jahre lang nach einem Kontakt zu dem Typen gesucht und der ist eigentlich wie so ein Geist. Mhm. Der ist Consultant und Biologe im Rioja an der Universität und macht nur einen halben Hektar, so neben der Uni noch. Und da aber auch vom Feinsten. Und macht dann aus einem Weinberg quasi 2 Weine. Und jetzt hat er nochmal eine kleine Parzelle direkt neben Vega Sicilia und Mutter Rothschild, diesem Macar. Mhm. Also der Macar-Weinberg ist so ein bisschen weiter drunten. Und seiner ist ein bisschen höher mit mehr Kalk. Episches Zeug. So ein bisschen Pierre Gonon und Le Port gemischt.
Das ist dann auch Tempranillo, oder?
Ja. Aber auch mit ein bisschen Carignan, ein bisschen Grenache, Mazzuelo und solche Sachen, weil die Weinberge einfach ultra alt sind. Also, aber Großteil ist schon Tempranillo. Und zwar so, wie man das noch nicht probiert hat.
Nächsten Monat gibt es dann noch ein bisschen atlantisch geprägteren iberischen Wein. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Weiß nicht was?
Ah, ja, aber dürfen wir das schon sagen?
Ja, das reicht als Teaser, würde ich sagen. Atlantisch geprägt iberischer Wein. Das wird cool. Freue ich mich. Der ist richtig cool.
Galicia.
Galicia. Ja, das ist... Also wir kommen eigentlich gerade nicht hinterher mit dem Raushauen und neuen Decken. Vor allem, weil das Zeug... Man probiert halt auch immer Neues und muss man auch mal sagen, gestern der 16er Paquita, das war für mich eigentlich fast der Wein des Abends. Wenn du Brunate säufst, auch von Rinaldi und alles gut, die Flasche war nicht 100% perfekt und da waren Piero Buscalina auch Weltklasse, aber dann kommt halt so ein mallorquinisches Zeug aus, was ist da drin, Montenegro und so Zeug, was man nicht auf der Uhr hat und das ist dann einfach so ein frischer, offener, saftiger Wein, der einfach nur gesoffen werden will. Und nachdem, Gott sei Dank, offensichtlich immer noch nicht alle Leute hinterher sind. Das ist schön, dass es sowas noch gibt. Leicht zu finden ist es trotzdem nicht, aber das liegt wahrscheinlich eher auch an der Menge, ne?
Ja, ich glaube auch, das ist so ein Wein, den bekommst du und den säufst du.
Richtig so.
Aber wir machen ja bald ein Tasting.
Da freue ich mich drauf.
Kostet 30 Euro Eintritt.
Also, wenn ihr noch mal mehr zu Colombera und Garella wissen wollt, es gibt vor ein paar Wochen noch die Folge, gab vor ein paar Wochen die Folge mit den beiden Jungs selber im Piemont.
Und unser YouTube-Video.
Und das YouTube-Video. Da erfahrt ihr alles über das Weingut, das für mich immer noch, ist eine persönliche, eine subjektive Ansicht, aber ich liebe das Weingut einfach nur. Es liegt vielleicht auch einfach an den beiden, weil das so richtige Hänger sind, aber sehr intelligente Hänger.
Boah, habe ich dir erzählt, ich war ja vor 4 Wochen oder so, war ich dort und dann hat der Guillermo mir den neuen Weinberg gezeigt. Dann hat er 2 so Campingstühle mitgenommen und wir haben uns einfach 3 Flaschen Wein da im Weinberg reingestellt. Haben die ganze Zeit, der ist auch so Kampfsport-Fan, uns über UFC und sowas unterhalten. Das war, Ich mag die. Also Ehrenhomies.
Denen macht's Spaß, doch, das kann man echt sagen. Ja, und dann würde ich sagen, wir berichten beim nächsten Mal, wie die Party in Berlin war. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Folge werden. Und dann schauen wir mal, was dieser Teaser von gerade im nächsten Monat bedeutet. Aber das wird auch eine ganz witzige Angelegenheit. Willst du noch was sagen? Also, ihr müsst uns heute verzeihen. Ihr müsst uns heute verzeihen. Wir ziehen nichts extra auf. Uns geht's beiden beschissen.
Ich habe heute Abend noch eine Krugprobe hier im Haus. Scheiße.
Das muss man auch mal sagen. Wenn man so eine Woche hinter sich hat wie ich und dann eine Krugprobe ablehnt, dann weiß man, dass es einem nicht besonders gut geht. Ich muss einfach nur ins Bett.
Du Lappen.
Es hilft nichts. Marcel, vielen Dank. Das war sehr lustig heute. Sehr entspannt und sehr verkatert. Und ich freue mich auf nächsten Monat.
Bis dahin.